Und ich denke mir immer, ja, es stimmt, es braucht solche Bücher auch für Kinder mit Penis, unbedingt. Aber ich sehe schon auch, dass es mal gut ist, dass es so Vulvenbücher gibt, weil ein Körperteil, der einfach über Jahrzehnte lang totgeschwiegen wurde, falsch benannt wurde, wo einfach Personen mit Vulva überhaupt kein Wissen vermittelt bekommen haben. Also das ist schon mal in meinen Augen eine Priorität. Und ich glaube, der Markt ist auch reif für erweiterte Versionen dann. Und ich glaube, dass auch die Penisse ihren Weg in die Kinderbücher finden werden. Aber ich verstehe, dass man mal bei den Vulven anfängt.
Diverse Kinderbücher, der Podcast. Bücher zum Thema
Körper. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Diverse Kinderbücher-Podcasts. Heute geht es um das Thema Körper. Und die erfreuliche Nachricht vorweg, es sind in den letzten Jahren einige wirklich empfehlenswerte Kinderbücher rund um ein vielfältiges Körperbild erschienen. Und als erwachsene Person, die in den 90ern aufgewachsen ist, bin ich da wirklich glücklich drüber. Ich hätte diese Kinderbücher auch früher dringend gebraucht. Ich würde meinen, das hätte mir so einiges erspart. Aber ich freue mich natürlich für eine Generation, die solche Ressourcen zur Verfügung hat. Das erste Buch, das ich heute vorstelle, ist von der Sonja Eismann, bekannt rund um das Missy Magazine, und von der schwedisch-deutschen Illustratorin Amelie Persson. Und es heißt, wie siehst du denn aus? Warum es normal nicht gibt? Und genau um diese Normalität im Zusammenhang mit Körpern geht es in dem Buch. Das Buch setzt sich radikal mit Körpervorstellungen auseinander. In 20 Kapiteln werden unterschiedliche Körperteile aus verschiedensten Perspektiven beleuchtet. Von Ohren über Vulven und Penissen bis hin zu Bauchnabeln. Aber es geht auch um Haut und Haar. Es ist so aufgebaut. Auf jeweils einer Doppelseite werden die unterschiedlichen Körperteile in all ihrer Vielfalt visualisiert. Und auf der darauffolgenden gibt es in kurzen Sachtexten Wissenswertes zu Schönheitsvorstellungen von früher und jetzt und von anderswo zu lesen. Super ist auch, dass die Sonja Eismann immer wieder die Zusammenhänge zwischen normierten Körperbildern und Rassismus und Sexismus thematisiert. Das kommt auch nicht zu kurz. Beim Thema Haut steht zum Beispiel alle Menschen schwarz. Je mehr unser Körper vom Farbstoff Melanin produziert, desto dunkler ist unsere Hautfarbe. Da der Ursprung des Menschen im sonnigen Afrika liegt, entwickelten die Urmenschen eine dunkle Haut, denn Melanin schützt vor Sonnenbrand. Erst als die Menschen weiter nach Norden, also zum Beispiel Europa, zogen, wurde die Haut heller. Denn bei weniger Sonnenanstrahlung braucht es hellere Haut, um genug lebenswichtiges Vitamin D bilden zu können. Unterschiedliche Hautfarben entstanden also als biologische Reaktion auf neue Lebensbedingungen. Doch weil die Hautfarbe das Erscheinungsbild eines Menschen so stark prägt, dachte man sich im westlichen Europa des 19. Jahrhunderts, dass auf der Hautfarbe basierende Konzepte unterschiedliche Menschenrassen aus. Man behauptete einfach, verkürzt gesagt, helle oder weiße Haut stehe für Reinheit und dunkle, schwarze für Unreinheit. Das ist ein Ausdruck von Rassismus, der bis heute nicht überwunden ist. Ich finde es total super, dass sie auch solche Themen einwebt. Oder manche sind auch sehr kurios und lustig. Bei den Penissen, übrigens muss ich dazu sagen, diese Körperteile, die auf der Doppelseite davor in all ihrer Vielfältigkeit illustriert worden sind, die sind grandios. Also es ist so ein aquarellartiger Zeichenstil. Und die Amelie Persson hat wirklich die Körperteile perfekt in ihrer Vielfalt eingefangen. Urschön. Beim Thema Penis steht, wie sollte man seinen Penis am besten verpacken? In der Renaissance gab es eine sogenannte Schamkapsel. Das war eine deutlich sichtbare große Ausbuchtung an der Hose, mit der wohlhabende Männer ihren Penis stolz umhüllten. Heute gibt es Hartstrahlen oder Jockstraps für den Sport, die versteckt unter den Klamotten getragen werden. Eine gute Idee, um die empfindlichen Weichteile bei harten Sportarten zu schützen. Im Alltag mögen es viele, wenn ihr Glied in lockerem Boxershorts bequem nach unten baumelt. Wem es unangenehm ist, wenn sich im Schwimmbad der Penis unter der Badehose abzeichnet, kann unter einer weiten Badehose zusätzlich eine enge Badehose tragen, die den Penis gut einpackt. Also ich denke, in dem Buch ist wirklich für alles dabei und es erweitert wirklich den Normalitätsbegriff der Leserinnen. Empfohlen vom Verlag ist es, glaube ich, ab 14 Jahren. Ich würde aber sagen, dass es definitiv schon viel früher geht und vor allem auch dieses Bilder anschauen geht ja auch mit ganz kleinen Kindern schon. Sich die Vielfalt der Augen, Münder, Zähne, Bauchnabel, Vulven, Penisse, Bäuche generell, Füße, Beine anzuschauen. Also von dem Buch können alle irgendwie was mitnehmen und auch Erwachsene, die so eine Lektüre in ihrer Kindheit nie hatten. Ein weiteres Buch, das so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe schlägt, von der Aufmachung ein bisschen ähnlich ist, sich aber doch dann unterscheidet, ist das Anybody. Dick und dünn und Haut und Haar, das große ABC von unserem Körper zu Hause, von der Katharina von der Garten und von der Anke Kuhl illustriert. Das Buch ist entstanden und hat der Verlag begleitend bei den Leserinnen nachgefragt, was sie über ihren Körper denken, sagen möchten und haben verschiedene Statements eingefangen, die sie dann auch in das Buch gearbeitet haben. Zum Beispiel: Manchmal frage ich mich, wann ich endlich ein richtiges Sixpack habe. Oder: Ich habe einen komischen Körper. Er vergisst ziemlich viel, zum Beispiel den Wochenplan bei uns in der Schule. Wenn ich nackt bin, mag ich die Form meines Körpers. Ich finde, ich sehe ein bisschen aus wie eine nackte Frau aus einem Renaissance- oder Barockgemälde. Aber das würde ich niemals öffentlich sagen. Die Katharina von der Garten ist Sexualpädagogin und die hat eben für dieses Buch so nach dem Alphabet geordnet verschiedene Begriffe aufgedröselt, beschrieben. Begriffe rund um den Körper, aber auch rund um den Geist. Zum Beispiel bei einzigartig steht: Jeder Mensch, der geboren wird, ist einzigartig. Noch nie war jemand so wie du und noch nie wird es je wieder jemanden wie dich geben. Vom ersten Moment der Entstehung an ist schon vieles festgelegt. Manches bekommt man von der Mutter vererbt, anderes vom Vater. Auch einzelne Bewegungen oder bestimmte Körperstellen erinnern an Vorfahren, die schon lange nicht mehr leben. Jedes Neugeborene besteht aus einer besonderen Mischung aus Körper und Persönlichkeit, aus Äußerem und Inneren, aus Neuem und Altem. Sie hat auch was über Peinlichkeit geschrieben und das finde ich ganz spannend, weil so Schamgefühl und Peinlichkeit eigentlich so total prominente Gefühle bei Kindern sind, die aber eigentlich nie so reflektiert werden. Es geht so um Angst, Wut, Freude in der Kinderliteratur, aber eigentlich nie um Scham. Peinlich. Irgendwann fängt es an. Plötzlich sind Situationen unangenehm, die vorher völlig normal waren. Als Mädchen traut man sich vielleicht nicht mehr mit Jungs zu reden und umgekehrt. Oder man mag sich nicht länger vor der eigenen Familie umziehen. Auch die Eltern sind auf einmal peinlich. Sie tragen unmögliche Klamotten, stellen den eigenen Freundinnen komische Fragen. Guilty. Bringen das vergessene Schulbrot in die Klasse. Oh Gott, ja. Oder rufen laut über die Straße. Meist liegt es nicht nur an dem seltsamen Verhalten der Eltern, sondern auch daran, dass man selbstständiger wird. Mehr und mehr bildet man sich seine eigene Meinung und möchte auch nach außen zeigen, dass die Eltern nicht mehr so wichtig sind. Das peinliche Gefühl gehört zum Großwerden dazu. Und darunter abgebildet Papa und eine Mama, die gemeinsam tanzen und ein Kind, das sagt, hört sofort auf zu tanzen. Auch diese Situation kenne ich. Genau, und die unterschiedlichen Begriffe sind nicht nur eben beschrieben, sondern auch total lustig illustriert. Dazwischen gibt es immer wieder Doppelseiten, die sich bestimmten Themen widmen. Zum Beispiel eine Reihe von Menschen, die sich gegenseitig einfach Komplimente machen. Am Schluss gibt es einen ziemlich coolen Fragebogen, wo man selber einiges mehr über seinen Körper erfahren kann und man kann ankreuzen. Ich bin kitzlig, ich habe schon einmal Popel gegessen, ich denke jeden Tag über mein Aussehen nach und so weiter. Also es leitet echt voll schön zur Reflexion an. Und darüber hinaus ist das Buch auch wirklich super vielfältig illustriert und was da besonders hervorhebenswert ist, es hat einen Schutzumschlag und ich bin keine große Freundin von Schutzumschlägen, weil bei mir die immer total zernudelt und kaputt werden, aber bei diesem hier finde ich das genial gelöst. Man sieht da so am Cover einige recht durchschnittliche Menschen, die man halt sonst auch so auf der Straße sieht. Die sind bekleidet und wenn man den Schutzumschlag runtergibt, steht dann da, mach dieses Buch nackig. Und die Menschen werden tatsächlich nackt, so wie sie sehen. Und das sind eben keine Körper, die man sonst vielleicht in den Medien normalerweise sieht. Also da hängen Brüste, da hängen Bäuche, da hängen Penisse. Denn man sieht ein künstliches Bein, also wirklich extrem cool und vielfältig und sicher ein sehr, sehr toller Gesprächs- und auch Reflexionsanlass. Auch dieses Buch hätte ich gern gelesen. Richtet sich an Kinder im Volksschulalter ab 10 Jahren, aber auch da glaube ich, dass es nicht wirklich eine Grenze nach oben gibt. Das nächste Buch, das ich vorstelle, heißt Lina die Entdeckerin und das widmet sich einem bestimmten Körperteil und zwar ganz explizit der Vulva. Und das finde ich total herausragend, weil gerade im Hinblick auf die Vulva gibt es sehr viele Missverständnisse. Also ich habe selber auch furchtbar lange nicht gewusst, wie mein Körperteil eigentlich richtig heißt. Ich bin aufgewachsen mit dem Begriff Scheide und irgendwann, da war ich schon relativ erwachsen, bin ich draufgekommen, dass Scheide eigentlich diesen Schlauch, der auch beeindruckende Dinge kann, bezeichnet, aber eigentlich nicht das, was man außen sieht und dass es einen eigenen, richtigen, korrekten Namen hat und das ist die Vulva. Und die Lina, die weiß bestens Bescheid und die macht sich dann auf eine Reise rund um ihre Vulva. Es geht um Körperhygiene. Das ist eine lustige Szene, weil der Papa ist dann, die Lina wäscht sich in der Badewanne und der Papa fragt, hast du dich gewaschen? Lina sagt, ja, die Arme, Unterarme. Unter den Armen, Oberarme, ober den Armen. Auch da unten? Wo da unten? Na, da unten, zwischen den Beinen. Der Popo, der ist im Reinen. Ja gut, und da? Papa, das heißt Vulva. Genau, die Lina befragt dann auch ein bisschen ihre Mama zum Thema Vulva. Die Mama ist gerade schwanger. Sie befragt auch die große Schwester, die schon einiges über die Regelblutung weiß. Und sie forscht weiter. Und das finde ich besonders revolutionär. Es ist nämlich da eine komplette Klitoris abgebildet. Also so wie eine Klitoris in echt ausschaut und auch im inneren Teil des Körpers. Und das findet sich ja eigentlich nicht einmal in Schulbüchern wieder, diese Abbildung. Es wird halt so den Kindern beigebracht, ja, Klitoris, das ist so ein kleines Ding, ein kleiner Knubbel, aber dass die in Wirklichkeit total groß ist, total weit bis in den Körper reicht und eigentlich echt arge Sachen kann, das wird nie irgendwo erwähnt. Also dieses Wissen muss erstmal auch in die Schulbücher und in den Mainstream kommen und das finde ich super revolutionär, wie das da ist. Sie beschreiben das im Buch so, die Klitoris ist ein Teil der Vulva. Wie bei einem Eisberg ist nur ein kleiner Teil, nämlich die Klitorisperle oder Klitorisspitze, von außen zu sehen. Der größere Teil der Klitoris befindet sich im Körperinneren. Die Klitoris ist die empfindsamste Stelle des ganzen weiblichen Körpers. Lina, die Entdeckerin, ist 2021 zum ersten Mal erschienen und die gibt es mittlerweile schon in der 4. Auflage. Und was mich besonders freut ist, also meine einzige Kritik an diesem Buch war, dass es sehr binär geschrieben ist, dass da drinnen steht, dass die Vulva ein weibliches Geschlechtsmerkmal ist. Und ich finde, es ist nicht per se ein weiblicher Körperteil. Es gibt ja auch Männer, die eine Vulva haben und auch nicht alle Frauen haben eine Vulva. Also die Macherinnen haben diese mini kleine Kritik, die ich quasi hatte, ich habe das dann beim Vorlesen selber immer ergänzt. Ja, die meisten Frauen haben eine Vulva, aber wir wissen nicht alle und auch nicht alle, die eine Vulva haben, sind Frauen. Und seit der 4. Auflage gibt es das Buch in einer nicht-binären Version. Also die Macherinnen haben diese Kritik wirklich berücksichtigt, was ich total großartig finde. Und das Buch noch einmal vielfältiger und inklusiver, was es sowieso schon war, bis auf diesen kleinen Aspekt, gemacht. Zu dem Thema Vulva und Empowerment für vor allem eben für Mädchen höre ich dann immer Stimmen, ja, aber warum gibt es dieses Buch nicht in einer Penisversion? Und ich denke mir dann immer, ja, es stimmt, es braucht solche Bücher auch für Kinder mit Penis unbedingt, aber ich sehe schon auch, dass es mal gut ist, dass es so Vulvenbücher gibt, weil ein Körperteil, der einfach über Jahrzehnte lang totgeschwiegen wurde, falsch benannt wurde, wo einfach Personen mit Vulva überhaupt kein Wissen vermittelt bekommen haben. Also das ist schon mal in meinen Augen eine Priorität. Und ich glaube, der Markt ist auch reif für erweiterte Versionen dann. Und ich glaube, dass auch die Penisse ihren Weg in die Kinderbücher finden werden. Aber ich verstehe, dass man mal bei den Vulven anfängt. Das ist mal ein erster Schritt und ich bin da eigentlich sehr optimistisch. Zu guter Letzt möchte ich noch ein Buch vorstellen, das ein erzählendes Bilderbuch ist, also kein Sachbuch, wobei, genau, ich habe zwei Sachbücher vorgestellt und eins, das so eine Mischung ist aus Geschichte und Sachbuch, also auch ein erzählendes Sachbuch. Überall Propos ist einfach ein urschönes Bilderbuch aus meinem Lieblingskinderbuchland Schweden, wieder mal. Und es erzählt von einem Schwimmbadbesuch. Und die Hauptfigur von diesem Buch ist Mila. Und Mila freut sich so an diesem Tag, weil sie mit ihren Eltern endlich ins Schwimmbad geht und sie überlegt vom Schrank, welche Badesachen soll sie anziehen? Die süße Spinnenbadehose oder den coolen Prinzessinnen-Einteiler? Womit kann man am schnellsten in die Tiefe springen? Die Mila plant nämlich einen Sprung vom Beckenrand. Und dann geht sie mit ihren Eltern ins Schwimmbad und sieht dort unglaublich viele nackte Menschen in der Umkleidekabine. Also wir haben die jetzt eher so als weiblich gelesen, weil es eine Frauenumkleidekabine ist, aber sie sieht unglaublich viele vielfältige Brüste, Vulven, Bäuche, schwangere Bäuche, tätowierte Bäuche, dicke Bäuche, dünne Bäuche, Vulven in allen Behaarungsversionen. Hauptthema des Buchs ist aber nicht diese Körpervielfalt, die abgebildet ist, sondern die Geschichte, dass sich die Mila traut, vom Beckenrand zu springen. Und der Papa, der ist auch ganz lustig, weil der hat ein bisschen eine zu kleine Badehose an und er sagt jedes Mal im Schwimmbad, dass sie eingelaufen ist, die Badehose. Der ist ein bisschen ein Angeber und dann springt er vom 10-Meter-Turm und verliert seine Badehose. Das ist unglaublich peinlich. Und die Mila rettet dann seine Badehose mit einem Sprung in den Beckenrand und bringt sie ihm. Weiter geht's dann noch mit vielen Körpern in der Sauna. Und am Schluss, das ist so eine schwedische Tradition, die ich echt schön finde, gehen sie in den Süßwarenladen und da gibt es so Regale mit unterschiedlichen Süßigkeiten und die Kinder dürfen sich die einzeln aussuchen und die Mila sucht sich Süßigkeiten in den unterschiedlichsten Formen aus. Dünn und sauer, klein und süß, lang und salzig, rund und knatschig, dick und fruchtig und eine, die so ausschaut wie sie selber. Genau, das Buch zeigt eben das Thema Körpervielfalt, aber eben nicht als Mittelpunkt der Geschichte, sondern so als schöner Nebenschauplatz. Spannend daran ist, dass es auch hier wieder keine Penisse zu sehen gibt. Es gibt allerdings einen zweiten Teil, der wurde aber nicht auf Deutsch übersetzt. Mittlerweile gibt es sogar schon einen dritten Teil. Der Verlag, der Cat Verlag, wo das erschienen ist, die haben gesagt, dass sie die Geschichte nicht so überzeugt sind. Aber die Nachfrage ist echt schon groß. Also ich habe jetzt auch schon von Verlagsseite gehört, dass sie sich das nochmal anschauen, weil die Leute wollen einfach auch Penisbücher. Normalize Penisse quasi. Und ich verstehe es auch. Also ich würde mir auch den zweiten Teil wünschen und auch Penisvielfalt Kindern mitgeben. Lesera Deroux erzählt heute von einem sehr herausragenden Kinderbuch aus Australien. Es heißt Liebe deinen Körper, eine Anleitung zur Selbstliebe.
Lesera Deroux empfiehlt.
Lesera Deroux, zum Thema Körper, welches Buch stellst du uns denn heute vor?
Ich stelle heute Liebe deinen Körper von Jessica Sanders vor.
Worum geht's denn in dem Buch? Oder warum hat denn die Jessica Sanders das Buch geschrieben?
Liebes Mädchen, ich hoffe, dass dich dieses Buch trösten, anleiten und bestärken wird. Ich möchte, dass du weißt, dass du genau so, wie du bist, außergewöhnlich bist. Sobald du das als Wahrheit erkennst, wird dich nichts mehr aufhalten können. Du und dein unglaublicher Körper werden alles tun können, also wage es zu träumen. Deine Freundin Jess. Man kann in dem Buch ganz viele verschiedene Körper sehen.
Von welchen Menschen?
Verschieden, manche dünn, manche dick, manche so mittel, manche auch im Rollstuhl, manche haben Roboterbeine oder Brillen und verschiedene Frisuren.
Und sind die alt oder jung eher?
Eher jugendlich, finde ich. Auf den ersten Seiten, da sieht man diese Menschen in klein, diese Mädchen. In klein. Dann wird man auf die nächste Seite, da sind sie dann wieder, manche gibt es dann auch wieder, wenn sie jugendlich sind. Unsere Körper sind großartig. Sie können so viele unglaubliche Dinge tun. Körper sind nicht nur dafür da, angeschaut und bestaunt zu werden. Unsere Körper sind so viel mehr als das.
Findest du es gut, was die Jessica Sanders da schreibt?
Ja, schon.
Genau, und dann gibt sie noch Tipps, was man machen kann. Weißt du, hast du die Seite schon gefunden?
Ja, zum Beispiel, ich liebe es, dass meine Ohren Musik hören können und mein Körper zu dem Klang tanzen kann. Oder ich liebe es, dass mein Körper stark genug ist, meinen kleinen Bruder hochzuheben und ihn ordentlich zu knuddeln.
Wem würdest du so ein Buch empfehlen?
Ich würde dieses Buch Leuten empfehlen, die vielleicht nicht so zufrieden sind mit ihrem Körper.
Was können die lernen?
Sie können lernen, dass jeder Körper einzigartig und schön ist.
Zum Thema Körper und Körperbildern in Kinderbüchern habe ich zwei Expertinnen heute eingeladen, die sich aus recht unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema beschäftigen. Zum einen die Ilona Stütz, die genau zu dem Thema forscht und aktuell an ihrer Diplomarbeit schreibt. Und zum anderen die Elisabeth Lechner, die gerade ein Buch für Erwachsene zum Thema Body Positivity rausgebracht hat.
Sprachi-Interview.
Zuerst Ilona Stütz. Ilona, wer bist du und was machst du? Wozu forschst du gerade genau?
Hallo, mein Name ist Ilona Stütz. Ich bin Medienpädagogin und Kunstvermittlerin. Laut Zeugnissen tatsächlich auch Kindergarten- und Hortpädagogin. Und seit einigen Jahren habe ich meinen Fokus vor allem auf Fragen rund um Diversität, wie Diversität ausgelegt wird, also auch vor allem das Problem, dass Diversität oftmals mit einer binären Geschlechtergerechtigkeit und diesem weißen eher Popfeminismus gleichgesetzt und fehlinterpretiert wird. Und im Rahmen meiner Diplomarbeit für das künstlerische Lehramt Bildnerische Erziehung an der Kunstuniversität Linz habe ich mir genauer angesehen, wie wichtig es auch vor allem ist, für das eigene pädagogische Handeln, also die Praxis, eigene Werte und Normen, die man verinnerlicht hat, oftmals auch unbewusst und Ismen, die man reproduziert, zu reflektieren, um das eben in der Praxis zu vermeiden. Genau, im Kontext der Auseinandersetzung bin ich auch auf die Kinder- und Jugendliteratur gestoßen. Einerseits, weil sie ja quasi oftmals als Werkzeug eingesetzt wird, um mit Kindern und Jugendlichen über Themen zu sprechen, Werte zu vermitteln und so weiter. Aber andererseits, weil sie ihr widerspiegeln, wo wir gesellschaftlich stehen, worüber darf gesprochen werden, wer wird abgebildet, über wem werden Geschichten erzählt, von wem werden Geschichten erzählt und für wen werden Geschichten erzählt. Und tatsächlich ist da alles auch das Thema für meine weitere Diplomarbeit im Fach Mediengestaltung entstanden. Ich habe dafür 4 erzählende Sachkinder- und Jugendbücher analysiert. Das sind einerseits Wie siehst du denn aus von Sonja Eismann und Amelie Perraschan. Alle haben einen Po von Anna Fiske. Liebe deinen Körper von Jessica Sanders und Carol Rossetti. Und Anybody von Katharina von der Garten und Anke Kuhl, wobei ja 3 der 4 Bücher auch schon im Podcast erwähnt wurden und empfohlen wurden. Die Ursprungsidee war, Text und Bild zu analysieren und zu schauen, wie Körper dargestellt werden. Und wenn ich von Körpern spreche, meine ich auch Aspekte wie Schönheitsnormen, Hautfarbe, Figur, Behinderung, aber auch Aktivitäten, denen Personen nachgehen. Und aufgrund all dieser Merkmale, wir ja auch als LeserInnen, als VorleserInnen oder BetrachterInnen diesen Charakteren einfach gewisse Merkmale, Kategorien, Zugehörigkeiten zuschreiben. weil wir das ja von klein auf eigentlich lernen. Und weil es alles vier durchwegs ja positive Beispiele sind, vielen Dank, Carla, für die Empfehlungen an dieser Stelle, dachte ich eigentlich, ich würde eine Analyse der Bücher machen und dann auch Kriterien ableiten können, die zum Beispiel von Pädagoginnen angewandt werden können. Aber auch auf gewisse Mängel der Bücher hinzuweisen und zu diskutieren, wie diese möglicherweise entstanden sind. Ich hatte dann Gelegenheit, mit allen AutorInnen der Bücher zu sprechen und auch mit zwei der IllustratorInnen, wobei Anna Fiske illustriert ihre Bücher auch selbst. Das heißt, von vier Büchern konnte ich auch mit den drei IllustratorInnen sprechen und habe da gelernt, dass es eigentlich viel, viel komplexer ist, wie auch Bücher entstehen und warum gewisse Dinge in Büchern vielleicht auch nicht abgebildet werden oder auf eine gewisse Art und Weise abgebildet wird.
Was waren bisher deine spannendsten, augenöffnendsten, interessantesten und skurrilsten Forschungsentdeckungen im Rahmen der Auseinandersetzung mit Körpervielfalt in Kinderbüchern?
Bei Liebe deinen Körper beispielsweise hat mir beim ersten Lesen eine gewisse Komplexität gefehlt. Also ich hatte gesehen, dass nicht nur normschöne, schlanke, weiße Charaktere zu sehen sind und sie auch im Kleidungsstil und mit den Frisuren nicht dem typischen Mädchenbild entsprechen. Aber gerade auf den Doppelseiten, es gibt im Buch, in denen die Gruppenbilder abgebildet sind mit den Charakteren in Unterwäsche, merkt man, dass es sehr binär gedacht ist und dass es eher exklusiv Cis-Mädchen sind, die abgebildet sind und für die auch das Buch so ein bisschen gedacht ist als Zielgruppe. Und da habe ich im Gespräch mit Jessica Sanders, der Autorin, beispielsweise gelernt, dass ihr Verständnis von Feminismus, von Mädchensein, von Frausein eigentlich viel, viel offener ist und inklusiver, als er quasi im Buch abgebildet ist. Aber sie sich bewusst dafür entschied, es so herunterzubrechen, da sie bewusst in Haushalte wollte, in Familien wollte, als Zielgruppe für ihr Buch, die noch nicht total im queer-feministischen Diskurs stecken. Also ihr Buch wurde beispielsweise auch im Supermarkt verkauft und gar nicht nur exklusiv in der Buchhandlung, da sie wirklich wollte, dass ihr Buch ohne irgendwie große Hürden LeserInnen erreicht. Und das wiederum war dann auch eben der Grund, warum es eine gewisse Gefälligkeit, so eine gewisse Weichheit im Buch gibt und für die sie auch berichtet hat, dass sie einiges an Kritik quasi einstecken musste, dass es eben nicht so inklusiv ist, wie es sein könnte. Spannend sind hier auch noch die Übersetzungen. Alle haben einen Po von Anna Fiske. Ist ja auf Deutsch im Titel fast ein Po-Buch, so wie überall Popos. Oder wie Lina, die Entdeckerin, das Vulvenbuch unter Anführungszeichen ist. Genau, in Anna Fiskes Buch geht es aber eigentlich gar nicht so sehr um Pose exklusiv, sondern um Körper, wie Körper aussehen, wie sich Körper verändern. Und der norwegische Titel lautet hier wortwörtlich übersetzt eigentlich viel eher: Alle haben eine Rückseite mit dem Untertitel Ein Buch über den Körper. Bei dem Buch ist ein großer Kritikpunkt, der immer wiederkehrt und auch total berechtigt ist, dass das Buch exklusiv binär verfasst ist und auch die Darstellungen sehr oft Gegenüberstellungen sind von Mädchen und Jungen oder Frauen und Männern. Das kann man auf der Textebene total gut hacken, also es geht ganz leicht, einzelne Begriffe zu ersetzen. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal für Anna Fiske so ein bisschen eine große Empfehlung aussprechen, denn das Buch ist 2014 bereits in Norwegen erschienen und wurde erst 2019 übersetzt. Das heißt, hier ist eine extrem große Jahresdifferenz. Und Anna Fiske ist wirklich so, dass sie bisher über 60 Bücher veröffentlicht hat, die eben schreibt und selber illustriert. Und ein anderes großartiges Buch, das 2019 erschien, ist How Do You Make a Baby, von dem es keine deutsche Übersetzung gibt, leider. Und hier wird im Kontext von Reproduktion total auf Geschlechterbinarität und Heterosexualität als Norm verzichtet. Und das ohne jetzt quasi Homosexualität, Transsein oder Kinder nicht selber zeugen und austragen können, zu problematisieren oder als Sonderfall darzustellen. Was bei Kinder- und Jugendbüchern auch immer wieder diskutiert wird, ist quasi, was eigentlich kindgerecht ist. Also darf im Buch über Vulven auch über Lustempfinden gesprochen werden, wie das eben bei Lina die Entdeckerin der Fall ist und quasi was, wo entscheiden auch Verlage und Lektorinnen, was vielleicht eher nicht ins Buch kommt, da es zu polarisierend ist, da es vielleicht auch Käuferinnen abschreckt zu kaufen. Denn ein Verlag muss ja auch zuletzt schauen, dass die Verkaufszahlen richtig sind, da sie einfach ein wirtschaftliches Unternehmen sind. Also total legitim. Bei Alle haben einen Po ist es so, dass es ja um Körper geht, um das, was Körper können, wie sie aussehen, sich verändern und was man mit dem Körper machen kann. Und der Körper wird auch hier wirklich nackt abgebildet und man sieht Vulven, man sieht Brüste, man sieht Penisse und so weiter. Und zu dem, was ein Körper kann, gehört ja auch, dass der Körper gewisse Ausscheidungsvorgänge macht. Und es ist so, dass in dem Buch auch eine Doppelseite ist, wo es darum geht, dass man, wo man überall zum Beispiel uriniert, jetzt ob am Klo, ob man im Wald einfach oder am Straßenrand sich hinhockeln kann. Und der Text ist auch so aufgebaut, es ist sehr knapp und es sind eigentlich ganz oft so offene Fragen, die so ein bisschen zum Diskutieren und zum Gespräch anregen. Und im norwegischen Original ist es so, dass auf diese Doppelseite folgt eine Doppelseite, wo es um Menstruation geht, beziehungsweise eigentlich nicht um Menstruation wirklich, sondern einfach nur darum, dass eine Sache, die man auch am PC macht, ist die, dass man sich Menstruationsartikel austauscht oder auch entfernt. Also man sieht da eine Person, einen Charakter, die mit heruntergezogener Hose dasteht, eine Vulva hat, und eben eine Binde entfernt, die angeblutet ist. Also, wie gesagt, einfach ein weiterer Ausscheidungsvorgang. Bei der deutschen Übersetzung wurde die Seite entfernt, also die Doppelseite. Und ich habe das durch Zufall bei einem der Gespräche von einem anderen Verlag ausgerichtet bekommen und habe dann beim Hansa Verlag nachgefragt, ob sie mir erklären können, warum das so passiert ist, weil es mich halt total interessiert. Ob es am Blut liegt, am Tabuthema, an dem schambehafteten Thema oder weil es zu schwierig ist, Menstruation noch im Buch unterzubringen. Und es hieß dann, dass es quasi entfernt wurde, weil man sich dachte, dass es für die Zielgruppe einfach noch nicht relevant ist. Es knüpft nicht an etwas an, dass die Kinder für die Zielgruppe, für die das Buch ist, das schon erleben. Also sie erleben Menstruation selber noch nicht, deswegen ist es aus dem Buch genommen. Und ich kann das Argument mehr oder weniger auch verstehen, wobei man ja auch sagen kann, okay, aber die Kinder, die das Buch lesen, die sind ja selbst noch Kinder und sie zum Beispiel würden es auch noch nicht wissen, wie es ist, einen Erwachsenenkörper zu haben. Genau, und aber es ist sicher auch so, dass es eben für manche erwachsene Vorlesende vielleicht auch unangenehm sein kann, über Menstruation sich da gezwungen zu sehen, zu sprechen. Ich finde es halt total schade, weil es einfach widerspiegelt, wie sehr Normen einfach leider im Buch noch immer verstrickt sind. Also einfach Tabus, die auch weitergetragen werden. Tabus, die vielleicht Kinder gar nicht hätten, weil man kann ja auch einfach Kindern vermitteln, es ist ein ganz normaler Ausscheidungsvorgang, der passiert. Und der per se ja noch gar nichts mit Sex zu tun hat oder mit Aufklärung zu tun haben muss. Also wenn ich zurückdenke, ich habe tatsächlich erst mit 30 wirklich Bücher gelesen und dann so gelernt, okay, eigentlich ist da total wenig Blut im Menstruationsblut, sondern es ist eigentlich Gewebe, das vom Körper ausgeschieden wird. Punkt. Genau, und bei Anna Fiskes Buch ist es ja wirklich so, es geht um Ausscheidungen, es geht darum, was man am Klo macht. Und am Klo ist halt einfach auch so, ich ziehe mich zurück, um dort die Binde, die Menstruationstasse, das Tampon zu entfernen, auszutauschen. Und bei Kindern ist es ja wahrscheinlich auch so, dass sie vielleicht schon mal mitbekommen haben, die kleine Box, die irgendwo herumsteht, in der die Tampons der Tante, Mama, Schwester, wem auch immer drinnen sind oder anderen Verwandten. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe als Kind wirklich viele Tampons einfach zerfusselt, als ich im Klo saß, weil ich die total faszinierend fand und nicht wusste, was damit bitte passieren soll. Insofern, genau, warum nicht auch Menstruation als normalen Ausscheidungsvorgang in Bücher bringen?
Also ich könnte da schlecht noch total viel erzählen, weil es wirklich einfach spannend ist zu schauen, wie einerseits eben Bücher Werkzeuge sind, um Normen und Werte und Tabus aufzubrechen. Und da passiert einfach total viel schon auch rund um Körper. Aber eben auch, wie komplex einfach Zusammenhänge sind, wo auch berücksichtigt werden muss, wer ist die Zielgruppe, wer sind die Käuferinnen und wie es dann auch in gewissen Sinn wieder reproduziert werden muss. Genau.
Danke für diesen super spannenden Einblick in die Welt der Forschung. Jetzt begrüße ich die Elli Lechner. Liebe Elli, wer bist du, was machst du und wozu forschst du? Und du hast gerade ein Buch rausgebracht. Worum geht's da?
Hallo, mein Name ist Elisabeth Lechner, mich nennen aber alle Elli. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und habe mich in meiner Dissertation mit ekligen weiblichen Körpern und der Body Positivity Bewegung als Antwort auf Diskriminierung beschäftigt und habe dann das Glück gehabt, aus dieser Dissertation ein Buch machen zu können, das im April diesen Jahres bei Krämer und Scheriau erschienen ist und Riot Don't Diet, Aufstand der widerspenstigen Körper heißt. In meinem Buch geht es darin, wie wir Lookismus, also der Diskriminierung aufgrund des Äußeren, wie wir sie erkennen können und ihr den Kampf ansagen können. In meinem Buch gehe ich davon aus, dass wir in einer zutiefst lookistischen Gesellschaft leben. Das bedeutet, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der schöne Menschen aufgewertet werden, zahlreiche Vorteile haben und hässliche Menschen oder jene, die sogar als eklig gelten, abgewertet werden, ausgegrenzt, diskriminiert und manchmal sogar Opfer von Gewalt werden. Es geht also darum, aufzuzeigen, genau wie zahlreiche sozialwissenschaftliche empirische Studien zeigen, dass schon schöne Schülerinnen die besseren Noten bekommen, dass schöne Menschen und schön heißt heute noch immer vorwiegend weiß, fit, schlank, jung, falten- und haarfrei, dass diese Menschen leichter einen Job finden, leichter und schneller die Gehaltserhöhung bekommen, die bessere Gesundheitsversorgung bekommen und auch leichter einen Partner, Partnerin finden. Und im Prinzip bedeutet das, dass ich in meiner Forschung feststellen konnte, dass unsere Gesellschaft einfach extrem unfair aufgrund äußerlicher Merkmale strukturiert ist und ich habe versucht, in meinem Buch den Weg aufzuzeichnen, wie auch für marginalisierte Körper, also jene, die zum Beispiel schwarz sind, People of Color, jene, die queer sind, die in älteren Körpern ihr Leben leben, jene, die Menschen, die sichtbare Behinderungen haben, wie wir einfach wirklich einen inklusiven Schönheits- und Gesellschaftsbegriff bekommen können und wie wir für alle Menschen Platz schaffen.
Vermutlich ist es als erwachsene Person, als informierte Person viel einfacher, sich herrschenden Schönheitsnormen zu entziehen. Aber hast du Tipps, wie man gerade Kinder auf dem Weg dahin begleiten kann?
Ich glaube, gerade im Kontext von dem Widerstand gegen diese exklusiven Schönheitsnormen dürfen wir soziale Medien nicht unterschätzen. Ja, in der Forschung können wir feststellen, der Druck, als schön zu gelten, nimmt gerade auch wegen und auf sozialen Medien zu. Gleichermaßen formiert sich da auch der Widerstand. Das heißt, ich wünsche mir ganz stark, dass auch in der Schule schon Medienkompetenz ein Schulfach ist und Kinder extrem gut lernen, wie man mit sozialen Medien umgehen kann. Wie man, dass man weiß, dass auf diesen Plattformen mit unseren Daten Milliardengeschäfte gemacht werden. Und es wird dabei nicht reichen zu sagen, ja, Bilder werden nachbearbeitet. Das wissen die meisten Kinder, denn sie machen das tagtäglich mit zahlreichen Filtern und ähnlichen Programmen selbst. Sondern es wird darum gehen müssen, dass man sagt, ja, die Schönheitsindustrie erfindet immer neue Makel, um immer neue Produkte zu verkaufen. Und es gilt den Leuten, den ganz vor allem den jungen Menschen, ein kritisches Bewusstsein dafür zu vermitteln, dass man nicht alles glaubt, was man sieht, dass man Diskurse einordnen kann und dass man sich einfach widerständig positionieren kann, damit man sich selbst so wohlfühlen kann, wie man ist oder einfach ganz genau weiß, dass man viel mehr ist als das eigene Äußere und den Körper auch für viel, viel mehr schätzen kann als diese äußeren Merkmale.
Wie bewertest du die aktuellen Tendenzen in der Kinder- und Jugendliteratur im Hinblick auf Körperbilder?
Ich finde es extrem erfreulich, also gerade auch im Kontext von Unterstützung von Kindern, wenn es um so Körperbild-Struggles geht, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man selbst versucht, ein entspanntes, positives Körperbild auch vorzuleben und Kinder jedenfalls einfach mit Unmengen Liebe zu überschütten, ungeachtet der genau äußeren Merkmale ihrer Körper. Und man wird leider auch als Elternteil nicht verhindern können, dass Kinder, die in marginalisierten Körpern ihr Leben führen, Diskriminierung erleben werden. Aber man wird sie, glaube ich, bestmöglich darauf vorbereiten können, mit viel Wissen und mit viel Liebe zu Hause. Und ich finde zum Beispiel besonders spannend, wenn sich Eltern Sorgen machen, dass Kinder zum Beispiel zunehmen und dann fürchten, dass sie gemobbt werden, dann ist das ja eine berechtigte Sorge, weil Dickenfeindlichkeit gerade auch unter Kindern noch immer sehr verbreitet ist. Aber da muss man einfach sozusagen schon von vornherein dran arbeiten, dass das Selbstbild ganz ungeachtet von der Körperlichkeit ganz, ganz stark ist und Kinder ganz selbstsicher aufwachsen und dass man den Kindern beibringt, dass Diskriminierung aufgrund des Äußeren ein Problem in unserer Gesellschaft ist und wir gemeinsam daran arbeiten, das auszuräumen. Und gerade in der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur habe ich das Gefühl, dass noch viel, viel mehr passieren könnte, aber durchaus auch schon einiges passiert ist. Also ich freue mich wirklich über alle diversen Bücher, die den Markt erreichen und die einfach aufzeigen, dass Körperlichkeit vielfältig ist und dass marginalisierte Körper, dass es die einfach immer schon gab, aber wir sie einfach ganz bewusst unsichtbar gemacht haben.
Welche Bücher hättest du als junge Person selbst gerne gelesen?
Ich kann da zum Beispiel nennen Die Königinnen der Würstchen von Clémentine Beauvais, übersetzt aus dem Französischen. Da geht es um drei junge Mädels, die eigentlich nicht viel gemeinsam haben. Mireille, Astrid und Hakima. Und die an ihrer Schule zu den Würsten des Jahres gewählt werden auf Facebook, also zu den hässlichsten Mädchen der Schule. Und sie lassen sich aber von dieser Zuschreibung ganz sicherlich nicht unterkriegen, sondern rotten sich zusammen, solidarisieren sich und sagen, ja, wir sind die Würste des Jahres, machen einen Trip durch ganz Frankreich und finanzieren dem, indem sie von einem Anhänger, den sie an ihre Fahrräder hängen, Würste verkaufen. Reclaimen also diese Beleidigung und dabei werden ganz, ganz berührende, komplexe Themen mit einem wahnsinnigen Humor abgehandelt. Also das Buch ist auch wirklich für Erwachsene absolut lesenswert. Gleichermaßen hätte ich auch als Kind gerne schon Tanz der Tiefseequalle von Stefanie Höfler gelesen, wo es um einen erfindungsreichen, dicken Jungen geht, Nico, der Sarah, die Klassenschönste, vor einem eigentlich sexualisierten Übergriff des Klassen-Macho-Bully Marco rettet und dadurch entspinnt sich eine nach außen vielleicht so stereotyp lesbare Geschichte zwischen dem Dicken und der ganz Schönen in der Klasse, die sehr viel mehr offenbart, als diese Zuschreibungen auf den ersten Blick vielleicht erwarten ließen. Wunderbare Geschichte erzählt in inneren Monologen, wo man die Perspektiven dieser beiden ProtagonistInnen mitbekommt. Aber wirklich auch Bücher wie illustrierte Kinderbücher wie Anybody oder Lina die Entdeckerin kann ich wirklich nur allen empfehlen, weil es darum geht, dass man auch schon kleinen Kindern mit Bildlichkeit, mit Illustrationen aufzeigt, Körper sind vielfältig, ihr seid okay, so wie ihr seid. Egal ob eure Haut hell oder dünn ist, egal ob ihr dick oder dünn seid, groß oder klein, ob ihr eine sichtbare Behinderung habt oder nicht, ob ihr irgendwelche Narben habt oder andere vermeintliche Hautmakel. Ihr seid okay, so wie ihr seid. Es gibt euch. Bisher wurde die unsichtbar gemacht, aber wir machen euch jetzt sichtbar. Und ich habe da wirklich große Hoffnung, dass in diesem Bereich jetzt wirklich auch was weitergeht.
Danke, liebe Elli, und ich schließe mich deinem Buchtitel absolut an. Riot, don't diet. Keine Sorge, alle wichtigen Dinge und spannenden Bücher, die wir hier in der Folge besprochen haben, findet ihr in den Shownotes wieder oder auf buch.ch/podcast. Dort ist alles ganz übersichtlich für euch aufgelistet. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und kann gleich verraten, worum es gehen wird. Und zwar die Bundestagswahlen in Deutschland stehen ins Haus. Das war ein Anlass für viele Verlage, da so einschlägige, explizite Kinderbücher rauszugeben. Und ich habe einen wahrhaftigen Experten eingeladen, mit dem ich über das Thema sprechen werde. Bis in 2 Wochen.
Diverse Kinderbücher, der Podcast. Ein Podcast-Werkstatt Original.
Podcast-Werkstatt.